Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Mein Name ist Timon Hartung, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Technologieberatung Voxo.com und ich habe hier zu Gast Robert Heinecke von Leadership Media, ein absoluter Experte im Bereich LinkedIn Marketing und tatsächlich auch YouTube. Und wir sprechen heute vorwiegend über das Thema LinkedIn, wie man auf LinkedIn sich positionieren kann, wie man LinkedIn wirklich auch benutzen kann, um Leads zu bekommen und nicht die ganzen alten Sachen wie Social Selling, die vor 2 Jahren durchs Dorf getrieben wurden und allerdings auch von Robert erfunden worden sind. Aber er ist schon wieder bei der nächsten Strategie. Deswegen ist super spannend, dass wir heute mit ihm sprechen dürfen und da einfach tief einsteigen dürfen. Und er hält echt nicht zurück, sondern haut hier die Tipps raus, auch wann ihr posten sollt, was ihr posten sollt, ob die ganzen Tools da draußen euren Account kaputt machen und so weiter. Deswegen absolut lohnenswerte Folge. Enjoy und los geht's.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, cool, es geht direkt los mit der Folge. Und zwar habe ich hier Robert Heinecke von Leaders Media und wir sprechen heute über das Thema LinkedIn. Und da bin ich echt ganz froh, dass ich ihn dabei habe, weil er einfach ein Veteran ist zum Bereich LinkedIn. Das ist einfach schon lange, lange dabei. Schon 9 Jahre machst du, glaube ich, Leaders Media oder länger und beschäftigst dich auf jeden Fall schon mit dem Thema LinkedIn-Marketing ziemlich lange und warst auch immer viel auf der Traffic and Conversion in San Diego, was natürlich auch eine legendäre Konferenz ist. Das heißt, wir reden hier nicht mit jemandem, der das hier mal ganz kurz sich ein LinkedIn-Buch im Bücherladen gekauft hat, sondern ich würde sagen, jemand, der das hier von Anfang an aufgenommen hat. Vor allem, die meisten Menschen sind eigentlich seit Corona erst auf LinkedIn, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ja. 9 Jahre zurück, da war Facebook noch die dominante Plattform, bevor LinkedIn das neue Facebook geworden ist. Robert, herzlich willkommen, voll cool, dass du da bist. Sag mal was über dich, was du gemacht hast in den letzten Jahren und wie du überhaupt zu LinkedIn gekommen bist.
Gerne, vielen, vielen Dank dir für das liebe Intro. Ja, wirklich, man muss sagen, LinkedIn-Veteran mittlerweile. Wie bin ich hingekommen? Ich glaube, ich bin klassischen Beraterjob gemacht, ne? Unternehmensberatung. Es gab so eine Schlüsselsituation, wo sich 2 ältere Kollegen von mir unterhalten haben und so Mitte 40 waren und meinten nach 4 Tagen Projektwoche irgendwie so, sie fahren jetzt nach Hause im Zug und wollen eigentlich kiten gehen, weil sie Lust haben, ihrem Hobby nachzugehen. Sie wollen Zeit mit ihrer Frau verbringen und vor allem wollen sie ihre Kinder sehen. Ne? Mhm. Und beide meinten, geht halt nicht, weil irgendwie so sie so viel in der Beratung an Geld verdienen, dass sie halt den Job nicht wechseln können und nicht vor Ort in Hamburg irgendwie arbeiten können. Ne? Und diesen Moment werde ich nicht vergessen, weil ich war so, run, Robert. Ne? Ja. Wenn du jetzt nicht kündigst, dann bist du das in 10 Jahren. Ne? Ja. Und das war wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich muss irgendwie mich selbstständig machen. Das war relativ klar, meine Eltern waren schon immer selbstständig. Witzigerweise habe ich mal bei meinem Vater in der Linie sozusagen geguckt, in so einem Stammbaum, dass wir, glaube ich, bis wir es zurückverfolgen konnten, es keinen Angestellten gab. Ne? Irgendwie 5 oder 6 Generationen. Ich glaube, mein Uropa hatte eine Fleischerei und der darüber hatte auch irgendwas. Ne? Und das war, also so ein bisschen Genetik ist auf jeden Fall drin. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal damals gemacht. Ne? Wir haben so Sachbücher zusammengefasst und animiert. Es gab so diesen großen Hype aus Amerika, wo man so Rich Dad, Poor Dad, wie man Freunde gewinnt, Investment Punk und so habe ich immer gelesen und mit einem Partner zusammen sozusagen so eine kleine Animation gemacht, 5 bis 10 Minuten. Und das hat nach Feierabend sozusagen zu dieser Beraterzeit noch gut funktioniert. Na, wir hatten relativ schnell irgendwie 20, 30, 40, 50.000 YouTube-Abonnenten.
Cool.
Und ich dachte mir so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich kündigen, na, kurz vor Internet-Millionär. Na. Die Realität hat mich dann doch getroffen. Ne? Ich habe gekündigt, ne? Keinen einzigen Euro verdient darüber. So nach einem halben Jahr ist mir dann irgendwie Selbstständigkeit, ist mir der Sparstrumpf irgendwie immer weiter ausgegangen. Und das war der Moment, wo ich dann dem Partner damals auch sagen musste, ey, ich glaube, wir kriegen den Kanal nicht irgendwie monetarisiert, beziehungsweise ist uns nichts Smartes eingefallen, weil es einfach super breiter Content war, den Klar. die Leute auch gefeiert haben, aber ein Case dahinter war irgendwie schwierig. Und dann war ich aber zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon einen Podcast gestartet, weil ich auf diesen Gary Vaynerchuk-Hype irgendwie war, so Hauptsache dokumentieren, egal was du machst, erzähl einfach was. Und ich habe Instagram und so gemacht und ich hatte das Gefühl, es gab viele Kumpels und Freunde von mir, die alle auch Gründer waren und die schon so ihre eigenen Unternehmen hatten und die aber alle nichts mit Content-Marketing gemacht haben. Mhm. Und dann haben die mich so angefragt, so hey, was kann man auf YouTube machen, was kann man bei Instagram machen, was kann man auch bei Facebook und so machen. Und habe angefangen, so denen die ersten Tipps zu geben. Und da hat irgendwie so die Marketingberatung auch mit Leaders Media angefangen. Und wie du gesagt hast, so vor 9, 8, 7 Jahren waren wir auch hauptsächlich noch so auf Facebook und Instagram unterwegs. Das waren sozusagen immer die Plattformen, wo wir den Leuten gezeigt haben, was sie da an Content machen können und wie sie es auch konvertiert bekommen. Aber ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen die Wirtschaft hat mir gefehlt, ne? Weil gerade Facebook und Instagram halt immer so, ja, doch so ein bisschen B2C-lastiger irgendwie war. Und gerade wenn man B2B-Angebote hatte, wurde es immer ein bisschen schwieriger. Und dann hat mir ein Kumpel irgendwann LinkedIn empfohlen, habe mich angemeldet, habe so eine Firmenseite angelegt und war so, ja, okay, das wird jetzt hier die Magie sein. Na? Und habe das schon wieder zur Seite gelegt, bis dann irgendwann die ganz normale Suche mir nochmal angeguckt habe und einfach mal Gründer und Hamburg eingegeben habe. Na? Und das war so einer der Schlüsselmomente, wo ich dachte so, krass, das ist ja wie das perfekte Telefonbuch. Na? Mhm. Also über Instagram habe ich immer versucht, Gründer aus Hamburg irgendwie zu erreichen. Und wenn sie es nicht gerade in ihrer Bio stehen hatten, not a chance zu finden. Ja. Facebook halt auch völlig willkürlich, wen man da gefunden hat und wen nicht. Und auch nie so business-technisch. Und dann war ich so, das waren, glaube ich, keine Ahnung, 5000 Treffer oder so. Und ich so, das sind ja alles Leute, mit denen du jetzt so potenziell zusammenarbeiten kannst. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch darum zu überlegen, wie man die konvertieren kann. Na, und da ging es dann los, dass wir angefangen haben, hey, es geht eigentlich nur über das persönliche Profil, LinkedIn. Na, du musst dein Profil wie eine Landingpage aufbauen, dass die Leute direkt verstehen, was du eigentlich tust. Und da musst du mal anfangen, die ersten Leute hinzuzufügen. Und das war so ein scary Moment, das weiß ich noch. Weil irgendwie, keine Ahnung, fremde Leute hinzufügen, da war erstmal eine mentale Hürde. Und dann habe ich aber so einen witzigen Vortrag von dem CEO von LinkedIn gesehen, der irgendwie 2014 gesagt hat, dass LinkedIn die größte Plattform auch zur Akquise werden soll. Na? Und ich so, okay, wenn ich seinen Segen habe, dann kann ich auch einfach fremde Leute hinzufügen. Habe die ersten 20 hinzugefügt, habe irgendwie den Laptop ganz schnell zugemacht und hatte Angst, dass ich da böse Nachrichten zurückbekomme. Aber das Gegenteil war der Fall. Ne? War eine super nette Rückmeldung. Irgendwie die Hälfte der Leute hat mich direkt angenommen. Ich habe mich sogar später mit ein, zwei Leuten dann zum Lunchen getroffen. War so, okay, crazy, du kannst einfach fremde Leute hinzufügen. Und seitdem haben wir so relativ viele Phasen auch auf LinkedIn, glaube ich, geprägt. Ich würde sagen, so vor drei Jahren, glaube ich, würde ich sagen, waren wir maßgeblich für den Social Selling Hype verantwortlich, weil wir damals auf die Plattform geguckt haben und alle waren in diesem Personal Branding und Content Bereich unterwegs und mir als jemand, der auch unternehmerisch so ein bisschen doch die Sales Brille noch auf hat, war das immer so ein bisschen so Influencer-mäßig so, ich mache Personal Branding so, guck mal, wie cool ich bin. Ja. Und das hat aber so nichts mit irgendwie Business und irgendwie, keine Ahnung, Performance Marketing zu tun. Und dann gab es wirklich diesen Begriff Social Selling. Ich weiß noch, wir haben das bei Google und da gab es so ein veralteten Wikipedia-Eintrag irgendwie zu, ne? Mhm. Und da meinte ich zu damals mit dem ich das auch gemacht habe, so, was ist, wenn wir uns den Begriff einfach schnappen und den groß machen, ne? Und dann haben wir wirklich alles darauf gedreht. Wir hatten die Social Selling Show, wir haben irgendwie einen Podcast dazu gemacht, einen YouTube-Kanal gemacht, LinkedIn-Content dreht sich darüber. Dann haben wir jeden Monat ein großes Webinar gemacht. Und ein Jahr später weiß ich noch, eine irgendwie relativ große Bereichsleitung bei einem DAX-Vorstand war so, Robert, Social Selling ist ja wirklich überall, man muss das ja jetzt unbedingt machen, ne? Und ich habe so innerlich so ein bisschen geschmunzelt, war so, ha, wir haben es wirklich geschafft, einen Hype zu kreieren, ne? Ja. Und jetzt sind wir sozusagen in die nächste Phase eingeläutet, dass wir einfach gemerkt haben, und das können wir vielleicht auch entlang des Weges gut diskutieren, dass halt Social Selling aus meiner Sicht seit 2 Jahren nicht mehr gut funktioniert, weil die Leute halt irgendwie mit Nachrichten abgestumpft sind. Ne?
Oh,
ich glaube, das hat Gary Vaynerchuk auch immer so gut gesagt, wenn eine Online-Marketing-Strategie gut funktioniert, machen es irgendwann so viele Leute, dass sie halt nicht mehr funktioniert. Ne? Und deshalb macht das auch so Sinn, warum Social Selling auf LinkedIn einfach nicht mehr in der Form funktioniert, sodass wir jetzt zum Beispiel mit unseren Kunden LinkedIn Sales aufbauen, dass wir halt versuchen, die Aufmerksamkeit zwar auf der Plattform zu bekommen, aber sie dann sozusagen in klassische Lead-Magnet-Funnels oder Webinar-Funnels überführen, sodass wir sie in die eigene Liste bekommen und halt außerhalb von LinkedIn am Ende in Termine oder auch zu Kunden versuchen zu konvertieren.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein super spannender Punkt oder auch eine perfekte Überleitung, muss man echt sagen, in das nächste Thema rein. Social Selling ist auf jeden Fall ein Thema, was durchaus durch ist, würde ich sagen. Also zumindest mit der klassischen Nachricht. Und wenn ich die noch bekomme, die Nachrichten, das ist schon echt lustig. weil wir haben es ja auch gemacht. Und wir haben auch ein paar Kunden gewonnen darüber. So ist es nicht, ne? Also wir haben einfach ein paar Kunden gewonnen darüber. Und wer sagt, man kann auf LinkedIn keine Kunden gewinnen, der hat nicht genug Leute angeschrieben. Ja, das ist einfach so. Es ist am Ende ein Numbers-Game, aber auf jeden Fall Social Selling trifft auf jeden Fall auf deutlich mehr Widerstand. Wir haben viele Kampagnen auch laufen lassen und ich habe gesehen, wie wirklich die Zahlen abnehmen. Die nehmen wirklich ab. Und das ist aber auch okay. Deswegen lasst uns gerne damit weitermachen, wie ihr jetzt die Flows aufsetzt und was da eine erfolgreiche Strategie ist.
Ja, was gut funktioniert, was wir einfach beobachtet haben, ist, und das, worüber ich irgendwann mal gestolpert bin, über so eine klassische Online-Marketing-Formel, dass du ja immer in dem Spiel bist, irgendwie die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu bekommen, dass du aber noch irgendwas brauchst, um diese Aufmerksamkeit auch zu konvertieren und dass das klassischerweise nicht der Content selber ist. Und das ist halt so die Prämisse, unter der viele Leute auch laufen, ist einfach so, ich poste einfach Content und dann meldet sich schon irgendwann jemand, ne? Und du hast natürlich irgendwie diese Querschläger, wenn du irgendwie ein gutes Profil hast und wirklich jemanden erwischt, der jetzt gerade einen groben Bedarf hat oder einen großen Bedarf hat, dann meldet sich auch mal hier und da jemand, ne? Ja. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Ne? Sodass wir gedanklich gesagt haben, hey, im Content, dann können wir vielleicht später nochmal über unsere Content-Strategie sprechen, aber im Content versuchen wir einfach immer wieder die Zielgruppe sozusagen zu erreichen, ne? Und immer wieder da zu sein. Ja. Und dann gibt es eigentlich so zwei Sachen, die sich etabliert haben. Zum einen gibt es so ein bisschen, ja, man kann es vielleicht so ein bisschen als Glitch sozusagen bezeichnen. Was einfach gut funktioniert ist, wenn du einen Lead-Magnet mitbringst, den deine Zielgruppe wirklich haben will und die Leute kommentieren lässt, dass sie das Ding haben wollen. Ne? Ja. Das ist halt in vielen Dimensionen verrückt. Zum einen gibt es dir halt wahnsinnig viel Social Proof. Wenn halt Leute, 100 Leute unter deinen Post schreiben, dass sie was haben wollen, dann ist da halt so ein bisschen Herdentrieb, dass alle sagen, oh Mann, das muss echt was Gutes sein. Zum anderen, der LinkedIn-Algorithmus bis heute haben sie nichts eingeführt, was irgendwie selbst Ein-Wort-Kommentare irgendwie bremst. Es sind nach wie vor meine Posts, die am meisten Reichweite bekommen, meistens. Ja. Und das Ding ist, du musst denen ja nicht dann das PDF-Dokument irgendwie rüberschicken direkt, sondern in den Nachrichten schicke ich denen einfach den Link zu einem Funnel, wo sie sich dann eintragen mit Namen, mit E-Mail-Adresse. Und auf der Danke-Seite haben wir einfach so einen Pitch für ein Beratungsgespräch reingepackt. Mhm, ne? Und gerade jetzt vor ein paar Monaten haben wir, glaube ich, so einen Rekordmonat, wo wir 500 Downloads hatten organisch, ne, über einen Post. Und die sich dann auch 500 Leute sozusagen in den Funnel eingetragen haben und ich glaube 100 Termine in dem Monat gebucht haben. Ne? Wirklich, wir wussten nicht mehr, wo vorne und hinten irgendwie ist. Ja. Ja. Und mussten natürlich ganz schön sieben, weil auch der Pitch noch recht weich sozusagen war. Ja. Aber das hat mir nochmal die Power gezeigt, weil wenn ich denke, wenn ich das in Werbeanzeigen oder so machen würde, was das an Kohle wäre, ne? Das wäre richtig Kohle. Und hat irgendwie nochmal diese Netzwerkeffekte auch irgendwie gezeigt, die man mit LinkedIn hinbekommen kann. Und gleichzeitig, nimm mal mit einem Post, kannst du irgendwie 300 bis 500 Leute in deine E-Mail-Liste bekommen. Die kannst du ja jetzt alle sozusagen weiter bespielen. Und das kriegen wir relativ stabil mit unseren Kunden jetzt auch hin. Nicht immer so verrückte Ergebnisse. Es können auch mal 50 oder 100 Downloads sein. Aber wenn dann pro Monat, keine Ahnung, 5 bis 15 qualifizierte Termine da reinkommen, dann ist das ja für viele B2B-Gründer und Unternehmer schon ein super valider Lead-Kanal. Ne? Da würden sich viele Leute die Finger nachlecken. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir einfach beobachtet haben, dass es noch so eine Vertrauenslücke gibt. Ne? Wenn die Leute ein Dokument von dir runterladen, sind sie am Ende noch nicht so, Timon, ich buche jetzt direkt bei dir oder kauf bei dir. Sodass wir halt so ein Sicherheitsnetz eingebaut haben und gesagt haben, einmal pro Monat laden wir die einfach zu einem Live-Workshop oder Webinar ein. Ne? Weil du da einfach sehr viel Vertrauen aufbauen kannst und deine Expertise sozusagen zeigen kannst. Und da sind zwei so Funnels, die sehr gut für uns funktionieren und für unsere Kunden. Und ich glaube, es langfristig auch dahin geht, weil auch unsere Kunden gesagt haben, hey, ich will lieber die richtigen Leute anziehen, als über Nachrichten irgendwie Leuten hinterher zu rennen.
Ne? Ja. Ja, das über die Nachrichten ist schon auch hart. Also wir haben da sehr viel Automatisierung gemacht in dem Bereich. Ich habe dann auch wirklich komplexe Flows gebaut, mit Nachrichten, Antworten, auch mit AI, schon in diesen rudimentären Erstphasen, weil die AI da echt übel war. Und ich muss sagen, also ich habe bei manchen Kampagnen richtig viel Hate abbekommen, so ey, schreib mich nie wieder an und sowas. Ne? Andere Kampagnen haben gut funktioniert, weil wir haben die Automatisierung seit 2020 oder so, setzen wir die ein, also 5 Jahre ungefähr. Da immer wieder neue Varianten gebaut und mal ist eine Kampagne gut gelaufen, mal richtig schlecht, ne? Aber ich würde sagen, so die meisten sind halt echt, also vor allem jetzt in den letzten paar Jahren, also es ist, ich habe die letzte Kampagne vor 3 Monaten ausgemacht, weil da ist gar nichts drüber gekommen. Da sind so ein paar Leads drüber gekommen, aber die haben mich dann immer wieder sitzen lassen, weißt du, so, das ist dann auch, die sind dann auch so unverbindlich, ja. Sonst, wenn ein Lead reinkommt, ja, die wollen ja was und dann telefoniert man und dann ist man auch beim nächsten Gespräch wieder da und bei den LinkedIn-Leads haben die mich, also ich würde sagen 50% No-Show-Rate und das ist natürlich super schade, ne. Aber wir haben auch ein paar Kunden gewonnen, so ist es nicht. Und deswegen, ich glaube, mit dem Funnel ist geil, weil du dann halt wie beim Bewerbungsprozess und bei allen anderen Prozessen einfach dann aus den 100 Bewerbern kommen dann die, sagen wir mal 25 oder 50 guten, 25 sehr guten raus und dann hast du halt echt mehr.
Und du lässt, also die Verhandlungsposition ändert sich halt auch, ne? Die Leute kommen auf dich zu, gehen Schritt auf dich zu. Ja. Du weißt sozusagen unter deinen Kontakten, wer sich auch gerade mit dem Thema beschäftigt. Das kannst du halt bei den Nachrichten, nimm mal, du hast 5000 Kontakte. Wenn du da Nachrichten rausschießt, weißt du halt nicht, welche 200 Leute sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Also die Gefahr, dass du vorbeischießt, ist auch relativ hoch. Und das Coole ist, die 200 Leute, die sich gerade damit beschäftigen, irgendwie kommen auf dich zu. Und wenn du dann noch einen ganz charmanten Pitch baust, warum es sich lohnt, jetzt mit dir zu sprechen persönlich, kriegst du sogar noch, keine Ahnung, die 10-20% raus, die gerade jetzt nach einer Lösung suchen. Ne? Ja. Und das ist das, was mir sehr klar geworden ist, dass wenn man nur, ja, in Anführungszeichen nur Online-Marketing klassisch dahinter baut, hinter LinkedIn, das dann richtig viel Spaß macht. Aber keine Ahnung, dafür mache ich das jetzt auch irgendwie 9 Jahre oder so.
Ja, ja.
Und die meisten Leute, keine Ahnung, posten ein bisschen Content, was ja schon immer ein guter Startschuss ist. Aber du kannst nicht glauben, wie viele Gründer ich jede Woche auch im Telefonat habe, die teilweise 1-2 Jahre irgendwie posten. Und ich dann auch irgendwie ganz nüchtern so frage, und was gewinnt ihr an Leads irgendwie pro Woche darüber? Ne? Und die meisten dann irgendwie ein bisschen beschämt sagen, ja, bis jetzt ist da noch nicht so wirklich was bei rumgekommen. Ne?
Ja,
und ich
klar.
So, ja, genau dafür sind wir am Ende
weil
da,
um Content kommen, zu schließen. Leute. Content kommen die Leute nicht so stark. Da kommen wir gleich noch zum Content. Ich habe noch eine Frage, wie schließt du die Vertrauenslücke? Ist es hauptsächlich über das Webinar oder auch durch Content-Posting, durch hey, das haben wir geschafft, oder?
Ich glaube, also man muss ehrlicherweise sagen, ich würde sagen, zur Verteilung 70% der Kunden und auch der Termine kommen über die Webinare, weil wir da am meisten, glaube ich, Vertrauen aufbauen können und Expertise zeigen können. Dann würde ich sagen, haben wir vielleicht 20% noch über die Lead Magnets, dass Leute da direkt Termine buchen. Da sind die Leute aber schon deutlich kühler. Ne? Da bist du auch schnell so in diesem, wer seid ihr eigentlich und wie sieht eine Zusammenarbeit mit euch aus? Also musst du dich nochmal deutlich mehr beweisen. Und dann hast du vielleicht noch 10% von Leuten, die direkt irgendwie über den Content kommen und nicht mal was machen. Das Ding ist aber, keine Ahnung, das macht mit diesem Vertrauensthema macht so viel Sinn. Und ich habe das Gefühl, das wird so wenig im B2B-Bereich irgendwie diskutiert, weil ich glaube, viele der Strategien deshalb auch scheitern, weil du nimmst zum Beispiel jemanden, der macht Strategieberatung für den Mittelstand. Ne? Und dann sage ich auch immer, da musst du ja irgendwie mit dem Geschäftsführer schon mindestens 3-mal Mittagessen gewesen sein, dass der dich jemals an deine strategischen Themen ranlässt. Da musst du wahrscheinlich mal 3 Monate irgendwie ein Pilotprojekt ausgezeichnet gemacht haben. Ne? Und dann willst du mir erzählen, dass du irgendwie ein paar Posts machst und ein paar Nachrichten verschickst und da soll dir ein Geschäftsführer jetzt einen Auftrag geben als Strategieberater?
Na.
Not a chance. Ne? Und ich glaube, das Tandem ist es, ne, dass man sozusagen, zum Beispiel, was wir mit vielen Kunden machen, das sind auch so regionalere Strategien, ne, zu sagen, hey, adde mal Leute aus deiner Region. Ich habe mich auch erstmal nur mit Leuten aus Hamburg vernetzt, weil ich dann immer mit den Leuten lunchen gehen konnte.
Ja, macht voll Sinn.
Genau, und das Webinar ist jetzt einfach der Schritt, dass wir es mittlerweile hinbekommen haben, dass Leute teilweise, keine Ahnung, wie jetzt auch zu Meta irgendwann gegangen sind und da Ads geschaltet haben, weil wir einfach gemerkt haben, auf LinkedIn erreichen wir fast alle in unserer Zielgruppe organisch. Mhm. Aber die Leute halt, die nicht auf LinkedIn sind, sind ja viel spannender eigentlich, weil die halt noch nicht auf LinkedIn sind, ne? Weil ich die ja noch davon überzeugen kann. Und da haben wir es halt jetzt geschafft, dass Leute wirklich 24 Stunden vor dem Webinar uns das erste Mal gehört haben, beim Webinar dann dabei sind und dann zu Kunden geworden sind. Ne?
Cool.
Und das hat bei mir auch nochmal so einen großen Glaubenssatz irgendwie gebrochen, weil ich immer dachte, im B2B-Bereich müssen die Leute 6-12 Monate dir folgen, bis sie buchen.
Ja.
Aber es gibt halt immer eine kleine Grundgesamtheit an Menschen, die jetzt gerade nach deiner Lösung sozusagen sucht. Aber du musst halt diese Vertrauenslücke geschlossen bekommen und du musst halt wirklich genau da sein, wo diese Leute sind. Und das geht natürlich in Werbeanzeigen ein bisschen leichter als organisch. Ne?
Ja, lass uns direkt über Werbeanzeigen sprechen. LinkedIn-Werbeanzeigen, was hältst du davon?
Ja, ich habe sie geliebt und mittlerweile hasse ich sie ein bisschen. Also ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, in den 5 Jahren haben wir knapp 500.000 ausgegeben. Mhm. Ich würde mal sagen, wir werden irgendwie 2-3 Millionen daraus gemacht haben. Das große Problem an LinkedIn-Ads sind eigentlich 2 Sachen. Zum einen darfst du das Wort LinkedIn selber nicht benutzen, was bei uns ein Drahtseilakt ist.
Das ist schwierig,
also, genau, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Das hat es immer ein bisschen schwierig gemacht, irgendwie da was zu machen. Und zum anderen war es mir sehr volatil am Ende. Ne? Mhm. Also du musstest noch sehr viel Media Buying machen, wo Meta irgendwie deutlich dankbarer ist. Wenn du da so ein paar Parameter gefunden hast, wie die Zielgruppen, wie die Creatives und so, dann sind die Ergebnisse sehr stabil. Bei LinkedIn hatte ich es dann in den letzten Durchläufen trotz der besten Creatives der letzten Jahre und so Schwankungen von 10 Euro pro Opt-in bis 180 Euro pro Opt-in.
Ja, genau.
Ne? Und das war irgendwie das, dass ich gesagt habe, hey, dann hat Mark Zuckerberg irgendwie ein bisschen mehr mein Geld verdient, ne? Weil es da leichter ist. Aber ansonsten, die Zeit davor hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten so einen VSL-Funnel, ne, wo die Leute damals einen Kurs kaufen konnten für irgendwie 250 Euro. Und den konnten wir irgendwie lange Zeit Break-Even fahren lassen, haben so 20.000, 30.000 Euro pro Monat ausgegeben zu den Höchstzeiten. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann haben wir alle Leute sozusagen nochmal zu einem Webinar einmal pro Monat eingeladen und da haben wir dann das Geld verdient.
Ne? Klar.
Aber dadurch, dass das so, ja, der Drahtseilakt mit LinkedIn, so viel Media Buying war, ja, keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass man dann irgendwann faul wird, aber man wird ein bisschen faul, ne?
Ja, nee, wir haben LinkedIn-Ads so oft probiert und wir kennen es eigentlich echt gut aus bei Meta-Ads. Also wirklich, wir haben viel Geld bei Facebook in den letzten 10 Jahren ausgegeben. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Und da kann ich dir sagen, wir haben LinkedIn so oft probiert und es hat einfach nicht ansatzweise so funktioniert wie Facebook Ads. Also wirklich der CPL, CPA, die waren so oft, es war nicht das, im besten Fall war es das Dreifache, aber im schlimmsten Fall war es wirklich das 20-fache. So, dann denkst du dir so, okay. Und dann ist die Data, die von Meta kommt, auch echt gut. Ja? Also Meta hat einen sehr, sehr guten Algorithmus und eine gute AI dahinter, die richtigen Leute findet. Und LinkedIn hat noch viel mehr Daten über die Leute und das ist schlechter.
Das ist beeindruckend. Ja, das muss man auch sagen, dass da Mark Zuckerberg mit seinem Team irgendwas hinbekommen hat, was alle anderen Plattformen nicht in der Form bis heute hinbekommen haben.
Ne? Ja, absolut.
Ja, und leider sind viele bei LinkedIn Ads irgendwie dabei rausgekommen. Es gibt so ein paar Anbieter, die ja auch irgendwie LinkedIn Ads Agentur sind, aber Handvoll, ne, die das wirklich hinkriegen.
Sau wenig. Dann merkst du auch, dass dieser Markt einfach nicht, ich meine, das kann sich ändern, ne? Das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Es kann sein, dass die jetzt in den nächsten 3 Jahren da sagen, hey, wir geben da jetzt Gas und dann machen sie was Geiles draus. Aber momentan ist es immer noch ein bisschen schwach, würde ich mal sagen. Was würdest du denn sagen, hat sich denn besonders in den letzten Jahren am Algorithmus geändert? Weil vor allem Content-Strategie ist ja eine Strategie, die meisten fahren und ist, denke ich mal, auch nicht schlecht, um sichtbar zu werden. Aber was ist denn so, was ist da jetzt gerade wirklich das Wichtigste? Unternehmensprofile, persönliche Profile, worauf muss man achten, dass der Algorithmus happy ist? Wie oft muss ich posten? Was ist die beste Content-Strategie?
Oder, glaube ich, mein Lieblingsthema. Also zum einen, Firmenprofil kann man echt komplett abschreiben. Ne? Also bei jedem Algorithmus-Report, den Richard van der Blom, das so der größte LinkedIn-Guru irgendwie rausgibt, ist das immer weiter in den Hintergrund gerückt. Also das ist wirklich vergebene Liebesmühe. Ich muss das dann auch immer irgendwie den Marketingabteilungen und so sagen und die sind dann immer ganz traurig. Also alles spielt sich über die persönlichen Profile ab. Ja. Dann gibt es, glaube ich, einen coolen Shift. Wir hatten eine führende Strategie noch bis letztes Jahr. Wir hatten sie die Golden-Eye-Strategie getauft. Da war die Idee, dass es so 3 Content-Kategorien eigentlich gibt. Wir nutzen Social-Content, um möglichst viel Reichweite zu bekommen, ne? Weil es waren immer die persönlichen Anekdoten, die viral gegangen sind. Ne? Es war wirklich unser Geheimnis. Dann hatten wir Expert-Content, um den Leuten zu erklären, was wir fachlich machen. Hat nicht wahnsinnig viel Reichweite bekommen, aber hat natürlich genau die Leute angezogen, die wir haben wollten. Und dann hatten wir als dritte Kategorie Conversion-Content, weil wir ja irgendwo die Leute in Lead-Magnets, in Webinare oder auch in Anfragen bekommen müssen. Und wirklich bis Anfang diesen Jahres war das wirklich 4-5 Jahre unsere führende Strategie. Ne? Und dann war aber Ende letzten Jahres ging schon langsam los, dass der Social Content bei mir nicht mehr so verlässlich irgendwie viral gegangen ist und auch immer die klassischen Text-Bild-Posts immer weniger Reichweite bekommen haben. Ne? Und dann war ich irgendwann zu meinem Team so, ich glaube, wir müssen da nochmal ran. Ne? Zumindest, also wir haben uns da gut ausgeruht, die 4 Jahre haben irgendwie Spaß gemacht, aber wir müssen uns da neu erfinden. Und dann haben wir wieder Bild getestet, ne? Weil eine Hypothese war auch so, Textbild funktioniert nach wie vor, aber was ist mit Slideshows, ne? Was ist mit Videos? Da ging gerade dieser Video-Hype los, ne? Was ist irgendwie mit Infografiken? Was kann man sonst noch für Statistiken oder so machen? Was gibt es noch irgendwie für kreative Konzepte? Und jetzt sind wir eigentlich zu einer anderen Content-Strategie gekommen, die noch ein bisschen daran münzt, aber noch ein bisschen anderen Fokus hat. Zum einen haben wir Expert-Content jetzt wirklich Thought-Leader-Content getauft. Mhm. Also wirklich, dass so simple Tricks wie, keine Ahnung, 3 SEO-Tipps für deine Webseite irgendwie funktioniert nicht mehr. Du musst halt schon deutlich mehr in die Tiefe gehen und auch den Leuten schon advancederen Shit im Fachlichen zeigen. Ne? Das ist so die eine Kategorie, wo wir auch immer empfehlen, 1 Post pro Woche. Dann, worauf ich sehr stolz bin, weil dieses virale Thema, glaube ich, sehr ein bisschen personenabhängig ist, haben wir es einfach Growth-Content getauft. Wir haben gesagt, 1 Post pro Woche sollte sich darum drehen, wirklich ein viraler Post zu werden. Dass man es jede Woche hinbekommt, auf gar keinen Fall. Aber dass man so mal schaut, was ist so das Format, auch in der Vergangenheit, was überhaupt mal viral gegangen ist. Und da haben wir zum Beispiel Kunden, die machen Infografiken mega gut. Ne? Und dann sagen wir denen halt, mach jede Woche eine Infografik, na, hat die Chance, viral zu gehen. Dann haben wir Kunden, die machen zum Beispiel richtig gute Slideshows. Dann sagen wir, mach eine Slideshow pro Woche, das ist dein Growth-Format. Bei mir zum Beispiel war es der Lead Magnet. Na. Immer wenn ich ein Lead Magnet, also ein Tool rausgegeben habe for free, hat das irgendwie 20, 30, 40.000 Ansichten bekommen und ich habe ja noch wahnsinnig viele Leads darüber eingesammelt. Ja. Und da das sozusagen für uns auch recht simpel geworden ist, solche Tools zu bauen, haben wir wirklich gerade im letzten Quartal, glaube ich, habe ich jede Woche einen neuen Lead Magnet mitgebracht. Ne?
Geil.
Und das hat natürlich halt super viele Leute in unsere Welt gebracht, was gut funktioniert hat. Und habe gesagt, hey, das ist irgendwie mein Growth-Format. Und die dritte Kategorie ist so Social Content, weil ich glaube, nach wie vor du in allen Branchen einfach super viele Nebenanbieter hast. Also ich konkurriere ja heute mit den Leuten, die irgendwann mal einen Kurs zu LinkedIn bei uns gemacht haben und jetzt LinkedIn-Experten sind.
Ja, ja, klar,
logisch. Also wirklich, ich mache mir immer den Spaß, immer wenn ich jemanden lese, der irgendwie sagt, ich mache jetzt auch irgendwas mit LinkedIn, gebe ich den in unser CRM-System ein. Ich sage dir, 8 von 10 haben irgendwann mal einen LinkedIn-Kurs bei uns gemacht und sind jetzt die absoluten LinkedIn-Experten.
Ja, ja, klar.
Aber fair enough, als Interessenten sozusagen Sicht, ist der genau oder ist sie oder er genauso legitim wie wir am
Natürlich.
Markt. Ne? Ja, und das war für mich auch erstmal so spannend zu erleben, dass man irgendwie nicht böse oder traurig drüber sein kann, sondern dass man halt immer innovativ sozusagen bleiben muss und seine Position am Markt auch rechtfertigen muss, dass man halt nicht von diesen Leuten sozusagen den Rücken abgelaufen bekommt. Ne? Genau, und die drei Kategorien, das funktioniert einfach sehr gut. Gerade mit der Growth-Content-Strategie funktioniert sehr gut. Und vielleicht zu deiner letzten Frage, wie häufig posten. Ich habe das Gefühl, viele Leute machen da den Overkill und machen irgendwie 5 bis 7 Posts pro Woche. Ich bin irgendwann bei YouTube so ein bisschen draufgekommen, was eigentlich das Erfolgsrezept ist von Content, weil ich mir zum Beispiel MrBeast angeguckt habe.
Yeah.
Weil ich war so, er investiert halt, keine Ahnung, 3 Monate für ein Video. Na? Und dann entsteht auch ein Blockbuster. Und er macht halt nicht 90 Videos in 90 Tagen, die alle mittelmäßig sind, sondern er macht halt ein Blockbuster. Und dann ist mir auch so gekommen, dass eigentlich die Zeit, die man pro Post investiert, die Kennzahl ist. Also wenn du 5 Stunden hast und 5 Posts machst, hast du halt pro Post 1 Stunde, halt ein bisschen übertrieben. Wenn du jetzt aber nur 3 Posts machst, hast du schon mal über 1,5 Stunden pro Post, ne? Ja. Und kannst halt wirklich besseren Post machen. Und das bedeutet, bei den meisten Kunden rollen wir eigentlich meistens zu 2 bis 3 Posts pro Woche zurück. Und erhöhen die Qualität halt deutlich mehr, weil wir mehr Zeit für die Story nehmen, mehr Zeit für die Headline, mehr Zeit für die Story zum Ausformulieren, mehr Zeit für Call to Action und Bilder und teilweise die Reichweite verzehnfachen, ne? Und die selbst das immer nicht greifen können, weil so, hä, ich poste weniger und erreiche jetzt 10-mal so viele Leute, wie geht das denn, ne? Und das war halt der Trugschluss, den ich auch lange hatte, dass ich dachte, so viel hilft viel, aber es halt, keine Ahnung, es gibt halt so viel mittelmäßigen Schmuh mittlerweile auf LinkedIn, dass es halt wirklich darum geht, etwas zu kreieren im Content, was halt durch diesen Lärm durchbricht und das muss halt schon gut sein. Ne?
Ja, ja, also viele posten einfach nur, um zu posten. Wie würdest du sagen, beim Content auch, würdest du sagen, dass diese Gary Vaynerchuk-Nummer, dass man einfach document your process, dass das immer noch relevant ist oder ist das eher auch ein bisschen durch das Thema?
Ich glaube, das ist eher durch. Ich glaube, das war eine Zeit sozusagen, wo es noch nicht genug Content gab. Mhm. Jetzt sozusagen ist das eine, also ich habe das Gefühl, jetzt ist eher diese Zeit, die bei Instagram passiert ist, vielleicht vor 5 bis 10 Jahren, wo sich der Content auf der Plattform immer weiter professionalisiert,
ja.
bis 20% der Creator 80% der Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Weil auf Instagram als Amateur not a chance anymore, ne? Also ja, wenn du da stimmt. jetzt irgendwie dir dein Handy schnappst und irgendwie Reels postest, da passiert ja gar nichts mehr, ne? Und ja, ich habe jetzt Freunde von mir, ne, die, keine Ahnung, Video-Editor und 4.000 Euro pro Monat investieren und die wachsen wieder ein bisschen, ne? Aber sonst, und ich glaube, das passiert auf LinkedIn.
Ja, hundertprozentig. Also das ist ganz klar. Da würde mich noch interessieren, wie siehst du die Viralität, also wenn ein Post gut abgeht, dann hast du ja unterschiedliche Kurven, wie sichtbar die Sachen sind. Also ja. zum Beispiel, ich würde sagen, TikTok hat die kürzeste Kurve. Selbst, also ja. da hast du eine sehr intensive Viralität für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Dann würde ich sagen, kommt Instagram. Da ist man schon länger sichtbar. Dann würde ich sagen, kommt vielleicht Facebook, auf jeden Fall YouTube auch. YouTube ist man auch länger sichtbar, also teilweise ja. sogar über 28 Stimmt. Tage sichtbar, ja. Mit den Shorts, ja, die spielen die ein bisschen langsam aus. Aber mich würde es interessieren, wie es bei LinkedIn ist, weil ich habe die Beobachtung gemacht, also meine Posts, wenn sie mal viral gehen, das ist jetzt passiert nicht so häufig, aber dann gehen die so hoch, dann haben die so einen Peak nach 2-3 Tagen erreicht und dann läuft es aber teilweise noch so 4 Wochen, kriege ich immer noch Kommentare und ja. Likes und alles.
Ich würde sagen, die Hochphase ist am ersten Tag und dann hast du noch so wahrscheinlich 20-30% irgendwie an Tag 2 und 3, aber auch maximal. Mhm. Damit haben die auch immer wieder gespielt. Das kam auch in diesen Reports raus, dass sie sozusagen einen guten Post nochmal ein bisschen mehr Lebenszeit gegeben haben und dann vielleicht nochmal 10% über die nächsten Wochen und Monate. Aber es ist schon mal mehr als auf den anderen Plattformen, aber trotzdem noch ein recht undankbares Spiel. Ne? Was wir halt ja. gemacht haben, ich habe mir so eine Datenbank gebaut von meinen Top 100 viralen Posts, ne? Und keine Ahnung, einmal pro Woche oder alle 2 Wochen schnappe ich mir einen davon, tausche das Bild aus und fertig.
Zeig wieder raus.
Ja, wirklich, weil wenn du ein paar Monate und Jahre jetzt Daten hast, kannst du das auch immer wieder recyceln und funktioniert meistens auch wieder genauso gut. Ne? Aber der Live-Spawn sozusagen von so einem Post ist immer noch recht übersichtlich. Ja.
Ich habe gesehen, sobald ich ein kontroverses Thema mache, Gar nicht unbedingt von mir kontrovers oder gar nicht politisch kontrovers, sondern es war einfach nur auf der letzten SMX, also von 24. Da ist der Hauptspeaker auf die Bühne gekommen und hat gesagt, man sollte nicht mehr tracken. Tracking ist tot, also im Online-Marketing. Und das habe ich einfach auf LinkedIn gepostet und da gab es halt mega die kontroverse Diskussion drunter. Das ist, glaube ich, immer noch mein bester Post mit, ich weiß nicht wie viel, 10.000 von Views. Aber das war interessant. Das war halt wirklich nicht so Kommentar für den Lead Magnet, sondern es war halt eine Interaktion, die passiert ist. Und das hat brutal abgehoben. Also das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es eine gute Strategie ist, aber...
Ja, also ich glaube, man muss das differenzieren, weil Content war auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Content-Strategien und Modelle du kennst. Na, wenn man in die Literatur guckt, ist das relativ dünn da. Und ich hatte immer dieses Problem, dass Content irgendwie so eine Suppe war, so, ja, mach Content, der Mehrwert liefert. Na, und ich so, ja, Bro, was fange ich damit jetzt an? Na, und ich habe das Gefühl, das hat mir so geholfen, so, okay, es gibt eine Kategorie, wo ich versuche, viral zu gehen mit dem Growth-Content. Und es gibt da die Kategorie, wo ich fachlich wirklich meine Expertise zeige. Und das hat mir schon so geholfen. Weil, keine Ahnung, einer meiner erfolgreichsten Posts war irgendwie, Scheiß aufs Business, die Grillsaison hat heute angefangen. Na, keine Ahnung. Hatte 150.000 Impressions. Ne? Ja, hat das was mit meinem Business zu tun? Auf gar keinen Fall.
Und Leads hat es auch nicht gebracht.
Genau, Leads hat es auch nicht gebracht, aber haben ganz viele Leute meinen Namen das erste Mal gehört, auf jeden Fall. Und das ist halt das Ding, was man immer verstehen muss, wenn die Leute auf den Post reagiert haben oder den sich komplett durchgelesen haben, kriegen sie halt direkt mehr Content von dir angezeigt.
Ja, ne? Genau.
Und dann kommt halt der fachliche Content. Und ich glaube, diesen Mechanismus muss man einfach einmal verstanden haben. Ne? Du musst nur dieses eine lesen, diesen ein Like, diesen ein Kommentar hinbekommen und schon sind die Leute so ein bisschen in deinem Content-Funnel. Ja.
Bedeutet das für dich auch die Definition von Thought Leadership? Weil das ist ja immer, das ist ja im Prinzip der Begriff, der durch LinkedIn getrieben wird. Ja, du musst der Thought Leader werden auf LinkedIn. Ja. Aber was ist das für dich und ist es das für dich? Wie werde ich das?
Also ich habe das Gefühl, ich habe den Anspruch, auch zum Thema Algorithmus äußern sich so viele Leute, ne? Und keine Ahnung, ohne das Böse zu meinen, aber manche Leute haben dann irgendwie 10 bis 15 Likes auf ihre Posts. Na, und ich denke mir so, ist ein bisschen schwierig, über das Thema zu reden. Na, also ich habe immer den Anspruch, dass wir halt führend mit unserem Content sind. Und klar gibt es mal Schwankungen, wo irgendwie weniger los ist als in anderen Phasen. Aber ich will halt schon den Leuten zeigen, dass wir unser Content-Game sozusagen verstehen und dass sie es in den Kommentaren und den Likes und den Reaktionen lesen. Und halt auch immer wieder mit innovativen Konzepten etc. um die Ecke kommen. Also dieser LinkedIn-Sales-Funnel zum Beispiel gibt es nicht in Amerika, gibt es nirgendwo, sondern ist bei mir gefühlt irgendwie, keine Ahnung, auf der Couch entstanden, dass ich dachte, hey, Sales-Funnels ist eine coole Welt, LinkedIn ist eine coole Plattform, lass doch das irgendwie kombinieren. Na? Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen auszeichnet. Ich glaube, A, brauchst du ein bisschen ein paar Jahre, dass du Sachen schon gemacht hast, dass du mit eigenen Ideen kommst. Und ich glaube, du musst dich daran gewöhnen, dass dich halt Leute anfangen, links und rechts überall zu kopieren. Na?
Ja, klar.
Und dass du weiter sozusagen die Scheuklappen aufhast und weiter einfach einen guten Job machst. Wohl wissend, dass, keine Ahnung, in 2 Jahren werden wahrscheinlich alle über LinkedIn Sales Funnels reden und ich muss irgendwie zur nächsten Opportunity wandern. Na? Aber dass das einfach Teil des Geschäfts ist.
Na? Das ist Teil des Geschäfts. Du musst immer innovaten
ja.
und weitermachen. Ja. Das ist so. Deswegen, was ist das Thema bei dir mit Automatisierung und Skalierung auf LinkedIn? Was sagst du dazu? Ist es was, wo du sagst, hey, Automatisierung macht voll viel Sinn oder ist viel zu gefährlich, weil dein Account gesperrt wird?
Das war tatsächlich so das Hauptargument, wo ich immer vor Angst hatte. A, dass ich von den Nachrichten immer so semi-überzeugt war, ne? Persönlich sozusagen, das war so der Hauptgrund. Und zum anderen ist halt mein Account irgendwie recht schnell zu so einem Asset geworden, wo ich dachte, ey, so bei 15.000 Kontakten damals schon so, ey, wenn die mir das dicht machen, dann bin ich halt irgendwie dran. Ne?
Das tut auch richtig weh, ja.
Das tut weh und dann habe ich das halt links und rechts dadurch, dass wir auch so viele Kunden betreuen, halt immer wieder mitbekommen, ne? Dass Leute dann irgendwie rausgeschmissen wurden und vor allem, was wir gesehen haben, ich weiß nicht, ob das sozusagen so real ist, aber das haben auch meine Beraterinnen und Berater mir immer wieder gespiegelt, dass Leute, die länger so ein Tool genutzt haben, deren Reichweite vom Content massiv bestraft wurde. Also, dass sie wirklich gesehen haben, dass Content, der bei uns, genau der gleiche Content, teilweise 3-, 4-, 5-fache Reichweite bekommt und auch handwerklich perfekt aussieht. Aber die irgendwie, und ich kann mir vorstellen, dass so eine kleine Rache von LinkedIn ist so, du nutzt so ein Tool, so eine Automation, aber dann sieht dein Content halt keiner. Ne? Also es würde in irgendeiner Form sozusagen Sinn machen, aber gerade dieses, die Gefahr, dass dein Account weg sein könnte, hat mich bisher davon abgehalten. Ne?
Ja, verstehe ich total. Ist das was, wo auch jetzt die Zuhörer mal auf dich zukommen können, wenn sie ein Account-Problem haben, kannst du da helfen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass wir da jetzt die magische Quelle sozusagen gefunden haben. Wir können da mal mit reingucken. Also kann sich gerne jeder melden, wenn wir da irgendwas haben. Aber bis auf den Support oder so sind wir auch nie weitergekommen. Es gibt auch für organisch sozusagen LinkedIn gibt es nicht mal ein Department. Wir haben ja
Ja.
für LinkedIn Ads hatten wir immer wieder Ansprechpartner. Das war so witzig, die dann wirklich von unseren LinkedIn Ads Strategien Screenshots gemacht haben in den
Ja.
Meetings. Ja, weil ich war auch
Ja.
so, Bro, hast du gerade einen Screenshot von unserer LinkedIn Ads Strategie gemacht? Und dann meinen die aber, ja, organischer Content wird alles aus Amerika gesteuert, da haben wir überhaupt
Ja.
keinen Zugriff drauf. Und da war ich auch so, ja, so semi-hilfreich.
Ach,
Ja.
ist wie bei Meta-Ads, wenn dich der Support-Guy anruft und
Ja.
dir sagen möchte, wie du die Meta-Ads-Kampagne schalten sollst. Und er will
Ja.
eigentlich nur mehr Geld haben und denkst du so, oh bitte, ey,
Ja, wirklich.
sag jetzt nicht, stell alles auf Automatisierung.
Ich hatte mal einen richtig guten Tag und da bin ich rangegangen und sie meinte wirklich so, er muss einfach mehr Emojis sozusagen nutzen. Ne? Und ich war so, ich weiß nicht, ob das ein universell gültiger Tipp ist. Ne? Sie so, doch, doch, Emojis, das macht schon einen riesen Uplift. Und ich so, ah, glaube ich nicht.
So geil. Ja, wie gesagt, nur kurzer Shoutout hier an alle Zuhörer. Also wenn ihr denn die Folge, wenn die euch gefällt, ne, abonniert, lasst doch gerne einen Kommentar da, ne, und eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt natürlich, wenn nicht, dann natürlich auch nicht. Aber bleibt auf jeden Fall dem Kanal gerne erhalten. Da würden wir uns auf jeden Fall immer drüber freuen, weil wir versuchen hier natürlich auch nicht nur Content zu kreieren im Podcast, sondern auch Content für euch. Wie ihr seht, mit gutem Content mit Robert hier zum Thema LinkedIn. Und deswegen, wie siehst du die Zukunft von LinkedIn eigentlich? So, was sind die Trends? Was ist die Zukunftsperspektive?
Also ich glaube, womit ich mich sehr beschäftige, ist dieses der Professionalisierung vom Content. Na, also man muss wirklich schon sehr guten Draht haben und auch viel mitbekommen, was gerade funktioniert und was nicht. Das Coole ist, dass wir halt über, keine Ahnung, wir betreuen bestimmt an Gründern sozusagen 1:1 über 50 oder so und wir halt
Ja.
immer sehr gut Muster erkennen, wo was funktioniert und was nicht. Zum
Cool.
Beispiel, als das Videothema so langsam hochkam, waren wir halt die Ersten, die all unseren Kundinnen und Kunden gefühlt Skripte in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, lass uns Videos angreifen, na? Und die alle plötzlich im Feed aufgetaucht sind und alle mit Videos sozusagen da LinkedIn gewonnen haben. Aber das ist kompetitiver geworden und ich muss halt so ein bisschen, ja, ich muss mir immer ein bisschen verkneifen, aber ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn mir ein Gründer gegenüber sitzt im Telefonat und sagt, hey Robert, ich mache jetzt erstmal 6 Monate alleine Content und dann komme ich vielleicht nochmal auf dich zu. Ne? Und dann bin ich so, Bro,
Ja.
mach das gerne, aber ich weiß halt, was in 6 Monaten bei rausgekommen sein wird. Ne? Nicht so
Ja.
viel. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal alle Kanäle durchgeht, würde ich nach wie vor immer LinkedIn heute auch noch starten. Ich sehe das immer noch als große Chance, so leicht an die Zielgruppe auch ranzukommen. Na, das muss einem immer noch klar sein. Und ich glaube, man muss einfach besser im Content werden. Was mir halt gut gefällt, ist zum Beispiel, dass wir irgendwann YouTube dazu genommen haben, weil ich glaube, einfach so Longform-Content nicht der Platz ist auf LinkedIn. Aber dieses
Ja, das
Tandem
stimmt.
halt ganz cool funktioniert. Na, du
Ja.
kriegst die Aufmerksamkeit auf LinkedIn und holst sie dann zu YouTube rüber. Ja, ich habe ein cooles Format gefunden. Das hat mir. Macht unglaublich viel Spaß. LinkedIn Roasting. Ich weiß nicht, ob du mal eine Folge gesehen
Ich
hast.
habe es
Ne?
gesehen tatsächlich auf deinem LinkedIn-Profil steht es,
Ja.
du roastest LinkedIn-Accounts, ne?
Ja, wirklich. Die Idee ist irgendwann gekommen. Ich hatte mir die Idee, irgendwie mir so Accounts anzugucken. Ich wusste nicht, ob sich Leute dafür bereit erklären. Ne? Ich war so, keine Ahnung, ob jemand sich so zerlegen lässt in so einem YouTube-Video. Habe irgendwann mal einen Post gemacht, erstmal bei unseren Kunden, so hätte jemand Lust dazu, mit 50 Rückmeldungen. Ne? Und ich so,
Krass.
okay, da scheint was zu sein. Und wir sind jetzt mittlerweile irgendwie bei Episode 5. Na, und ich mache das auch sehr handsam und konstruktiv. Aber das hilft mir auch unglaublich zu sehen, wo der Markt steht. Na? Also ich
Ja,
muss
klar.
wirklich sagen und sage auch bei allen so höflich, ich verstehe nicht, was du tust. Na?
Ja.
Also teilweise lese ich Titelbild, Profilslogan, Infobox und bin so, also ich habe eine grobe Richtung, was du machst, aber ich könnte dir nicht sagen, was du tust. Na?
Ja.
Und wenn mir das geht, der wirklich sich jetzt hier 30 Sekunden Zeit nimmt, dann denk mal, was dein Interessent macht, der dir vielleicht 5 Sekunden Zeit nimmt.
Ja,
Na?
genau.
Und das zeigt halt, dass so Message Market Fit und so bei den meisten da ist noch viel Luft nach oben.
Ah,
Na?
wir haben das auch gemacht für Websites. Ist
Ja.
genau das Gleiche. Also ich würde
Oder?
sagen, 90% der Websites, da weißt du nicht, was die Leute machen. Also, da hast keine
Aber das ist so
Chance.
schwierig, in Worte zu fassen, habe ich das Gefühl. Ne? Ich
Ja.
habe das Gefühl, mit diesem Begriff so Message Market Fit kommt man schon so ein bisschen hin. Das hört sich auch ein bisschen fancy an. Aber so ist ja irgendwie Marketing-Botschaft oder so, dass das einfach nicht klar ist, oder?
Was den Leuten total schwer fällt, ist einfach, sie können gar nicht aus der Innenperspektive in kurz zusammenfassen, was sie tun. Das kann jemand Externes, der sich 10 Minuten mit dir beschäftigt, besser als du nach 5 Jahren. Klar, die Feinheiten sind nicht rausgearbeitet, das ist klar. Aber die Markenbotschaft ist manchmal einfacher, wenn dir jemand 10 Minuten lang erzählt, was er macht, und du einfach am Ende sagst, ah, okay, ihr macht Suchmaschinenoptimierung mit AI-Fokus. So. Und dann so,
Ja, das
ah,
ist
ja,
von
stimmt,
außen
hä?
doch deutlich einfacher, ne?
Ja,
Ja.
ja.
Wir hatten auch einen Kunden, der macht was im Bereich so Storytelling und wir so, okay,
Ja.
du machst einen Post für LinkedIn und der so, nee, nee, bei Webseiten sozusagen machen wir die Texte. Und wir so,
ja, genau.
Ja, da machst du Website, also machst du Texte für Webseiten, warum
genau.
Nennst du das dann Storytelling? Und dann so, ja, weil ich glaube, das ist die Kunst. Und witzigerweise gucken die Leute zum Beispiel auf mein Profil und da steht halt, wir machen LinkedIn zu deinem besten Lead-Kanal. Und dann sind die Leute immer so, ja, da ist es ja auch einfach. Und ich so, ja, ich habe alles dafür getan, dass es so einfach aussieht.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, und das ist sozusagen die Kunst. Ja, aber da gibt es noch viel zu tun. Ja.
Da gibt es sehr viel zu tun. Hast du eigentlich eine Story von einer Kampagne von einem eurer Kunden, wo es mal so richtig geil abgegangen ist mit Content oder einer anderen Methode?
Was sehr viel Spaß gemacht hat, war jetzt gerade die Tage. Analytics ist ein Softwareunternehmen im Amazon-Bereich, ne, so ein Tracking-Tool sozusagen. Und da war der Gründer, war so aktiv auf LinkedIn, ne, hat immer gepostet, so ein bisschen wie Pressemitteilungen gefühlt. Heute, keine Ahnung, haben wir ein neues Feature ausgerollt und ja, also man weiß genau, ne, wie das Ganze gelaufen ist. Und dann kam ein neuer Head of Marketing rein und der meinte, hey, wir müssen jetzt mal LinkedIn irgendwie richtig machen. Ich glaube, wir können da draußen einen Lead-Kanal machen. Und dann war das Coole, dass unser Berater den Gründer in 6 Monaten Zusammenarbeit nicht einmal gesehen hat, ne, und wir trotzdem alles auf seinem Profil haben laufen lassen. Ne.
Ja.
Wir haben sowohl Content-Strategie komplett umgekrempelt, unsere Content-Strategie ausgerollt, ich glaube, auf irgendwie 250.000 Ansichten gebracht von irgendwie 30 oder 40.000 Ansichten. Mhm. Ne. Und dann Lead Magnet entwickelt. Da gibt es so einen kleinen Hack, der sich jeder mitnehmen kann. Was wir immer machen, ist so 4 richtig gute Ideen für ein Lead Magnet erstmal entwickeln, also Titel. Und dann machen wir eine LinkedIn-Umfrage. Ne. Und da sozusagen sehen wir natürlich, was will die Zielgruppe eigentlich? Und häufig habe ich immer auf das falsche Pferd gesetzt. Ne? Ich weiß noch, als ich eine LinkedIn-Profil-Checkliste mal launchen wollte, habe das auch mit 3 anderen ins Rennen geschickt, hat halt verloren mit 7%. Ne? Und ich so, hätte ich da viel Zeit reingesteckt, wäre das halt ein Rohrkrepierer geworden. Ne? Und da haben wir das bei denen auch gemacht, Thema entwickelt und dann haben wir, genau, sind irgendwie so Amazon-Prompts rausgekommen für Vendoren und Seller, haben den Post dazu gemacht. Ich glaube, 500 Leute haben das kommentiert. Ne? Ich glaube, 300 Leute sind im CRM-System gelandet. Irgendwie 30 Demos haben die gebucht und die wussten nicht, wie denen geschieht. Ne? Also ich glaube, so viel haben die sonst in 3 bis 6 Monaten eingesammelt. Und das Coole ist halt, jetzt kommen diese Thought-Leader-Ads und Skalierung vielleicht auch ins Spiel, weil du jetzt ja nur noch diesen Post nehmen musst und einfach boosten kannst. Ne? Und du kannst sogar noch überlegen, einfach ganz normale Lead-Ads zu schalten, weil du weißt einfach, der Lead-Magnet funktioniert im Markt, dann werden die Ads auch funktionieren. Und das ist halt das Sympathische, so wenn du ein organisches Testing-Frame eigentlich hast und dann zu Pay drüber gehst, dann funktioniert das meistens. Und das war ein sehr cooler Case, ne, weil wirklich SaaS ist ja auch nicht ganz einfach. Ne, und dass das so gut funktioniert hat, war ein cooler aktueller Case gerade.
Ja. Ist super spannend, dass du sagst, weil wir haben ja auch viele Agenturen betreut, also beraten in der Vergangenheit und wir betreuen auch sehr viel Kunden im B2B, aber auch B2C. Und besonders bei den B2B-Kunden, die wünschen sich immer alle mehr Leads. Und dann, wenn sie mehr Leads bekommen plötzlich, ob es durch SEO ist oder LinkedIn oder YouTube oder whatever, dann bricht denen meistens alles kaputt hinten. Also Sales bricht kaputt, die können das gar nicht handeln. Delivery kann es nicht handeln. Und das ist eigentlich das Spannende. Deswegen, jeder, der sich da draußen so wünscht, ich hätte gerne jetzt so 3-mal so viele Leads. Nee, du wünschst dir eigentlich erstmal 20% mehr Leads und dann wünschst du dir darauf nochmal 20% mehr Leads. Und sonst gehst du nämlich kaputt.
Und bei manchen schleuderst du dann auch in so einen Sales-Bottleneck aus meiner Sicht, ne? Weil die Leads natürlich auch ein bisschen kälter sind, zum Beispiel in dem Fall bei einem Lead-Magnet oder so.
Ja.
In meiner Organisation würde sich jeder die Finger nachlecken und sagen, hey, da sind x Downloads, lass sie mal alle angreifen und gucken, ob da was ist. Ne? Bei den meisten ist so, wir können uns nicht jetzt einfach bei denen melden. Ne? Und ich so, hey, ja, genau. Interesse gezeigt, let's go. Ne? Ja, wir bearbeiten die jetzt irgendwie so langsam und so. Und ich bin so,
genau, bis sie richtig cool
sind. Ja, wirklich. Ich war auch so, was? Die müsst ihr doch jetzt irgendwie alle loslegen. Und man muss sagen, Sales, das habe ich auch in den letzten Monaten, ich habe mich lange gegen irgendwie Sales so ein bisschen gewehrt. Ne? Intern, ich habe das immer abgegeben. Ich hatte immer gute Leute im Sales-Team, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, gerade als wir so Gründer von auch etablierteren Agenturen, Beratungsunternehmen, Softwareunternehmen gewonnen haben, wurde es halt immer schwieriger, auch gerade für mein Team, sodass ich da wieder reingestiegen bin gemerkt habe, das ist schon trickiger, ne? Wenn dir, was weiß ich, ein Founder von einer 60-Mann-Agentur gegenüber sitzt und du hast irgendwie, keine Ahnung, dein Sales-Guy, der das seit 2 Jahren macht, dem erzählt sie jetzt nicht mal eben, wie wir ihm bei LinkedIn helfen. Ne? Aber da habe ich gemerkt, dass auch wirklich dieses kalte, Kalt-Sales halt auch schwieriger ist, ne? Also ich weiß noch, wie wir so klassische Sales-Leute geheiert haben, die dieses Lunch-Sales, irgendwie Corporate-Sales können. Ne? Ich gehe so einmal pro Tag mit jemandem essen und dann telefoniere ich mit 3 Leuten. Wirklich nach 2 Wochen habe ich gemerkt, so, kommen wir nicht weit. Ne? Aber dass man das den Kunden halt dann auch am Ende wieder beibringen muss, so, wie läuft ein Skript ab? wie schaffst du es wirklich so schnell wie möglich zu closen, wie hältst du deine Pipeline irgendwie sauber und so. Und dass es doch schon ja, eine Reise ist, selbst wenn du diesen Lead-Part geknackt hast, dass Sales dann auch nochmal tricky wird.
Ja. Ja, voll. Siehst du eigentlich irgendeine Plattform in Konkurrenz zu LinkedIn? Also ich sag jetzt mal, ich überlege gerade, welche es sein könnte. Ich meine, es passiert natürlich viel im Dark Social, sag ich mal so, also auf WhatsApp und auf geschlossenen Slack-Gruppen und so weiter, ne? Aber TikTok, Reddit, I don't know, irgendwie sowas? Gibt es irgendeine Konkurrenz?
Also ich halte ja selber irgendwie immer Ausschau danach und ich werde auch immer sozusagen emotionslos, der sagen würde, hey, wenn es was Neues gibt, würde ich das machen. Aber gerade dieser qualifizierte Zugang an die Leute ist halt aus meiner Sicht so stark. Und ich glaube, was LinkedIn einfach zum Beispiel gegenüber Xing irgendwie gut verstanden hat, ist, dass ja jede Plattform nur von den Content-Creatern lebt. Also ich weiß nicht, wie man das nicht verstehen kann. Also jede Aktivität auf der Plattform lebt ja davon, dass die Creator irgendwie eine Form von Spaß haben. Ne?
Und wenn du das Spaß aber
wirklich, wenn du unfassbar das abdrehst, hast du einfach eine Geisterstadt. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, YouTube lebt ja auch nur von den coolen Creatern. Und ich habe das Gefühl, LinkedIn hat das einfach sehr richtig gemacht, dass sie immer das Maß irgendwie gefunden haben, dass jeder, der postet, irgendwie seinen Dopamin-Kick hat. Jeder, der es ein bisschen professioneller macht, noch mehr Leute erreichen konnte. Und ich glaube, solange sie sich das bewahren, ja.
Weißt du, was witzig ist? In der Vorbereitung auf unseren Podcast, ich habe Xing einfach vergessen. Ich habe wirklich Xing einfach vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Ich hab über Facebook nachgedacht und so, wie Facebook in Relation zu LinkedIn steht und dass früher alle auf Facebook Business-Content gepostet haben und jetzt alle auf LinkedIn Business und privaten Content posten, dass sozusagen LinkedIn das neue Facebook ist. Aber ich habe einfach an Xing komplett vergessen und ich war sogar mal einen Monat lang nach einer Übernahme von der Firma Mitarbeiter bei Xing. Ja. Also echt? Komplett ausgeblendet, das Ding, ja.
Ja, aber ich habe keine Ahnung, wir haben vor ein paar Jahren sozusagen gab es noch diese zwei Funktionen. Es gab irgendwie Events, wo ein bisschen was los war, wo man so Webinare promoten konnte.
Ne? Da in der
und
Firma war
Xing,
ich.
Genau, und Xing-Gruppen war noch ein bisschen was los. Ne? Ja. Und ich werde diese E-Mail in meiner Inbox nicht vergessen von Xing. Wir schalten Xing-Events und Gruppen ab. Ne? Und dann war so, was? Genau. Die letzten zwei Funktionen, wo Aktivität drin ist. Keine Ahnung.
Das ist so krass. Also ich war bei Amiando damals. Amiando wurde damals dann von Xing gekauft und wurde dann in Xing Events umgewandelt. Aber ich bin dann auch direkt rausgegangen, weil dann meine Anteile und sowas wurde alles aufgelöst an der Firma. Und ich war noch auf der Abrissparty von Xing Events. Dann irgendwann vor 2-3 Jahren war ich dabei. Und dann war das ja zu. Und da für mich war dann das Kapitel auch komplett zu Ende. Und ja, keine Ahnung, das ist irgendwie durch. Ja.
Also da könnte eine gute Reportage drüber entstehen, so die, wirklich, der Untergang, der selbstgemachte Untergang von Xing oder so. Ja. Ja. Weil ich glaube, hätten alle Chancen gehabt. Ne? Also die hätten wirklich zumindest irgendwie ganz gute etablierte Plattform sein können. Ne?
Total. Ja. Auf LinkedIn, wie siehst du es, braucht man Social Navigator, den Sales Navigator, brauche ich den oder brauche ich ein Premium-Profil oder brauche ich gar nichts? Was ist deine Empfehlung? Weil, also erstmal, das hat LinkedIn zum Beispiel auch nicht so gut gemacht. Das ist ein bisschen komplex, wie sie die verschiedenen Sachen da haben. Also es gibt das normale Profil, was kostenlos ist, was die meisten haben werden. Dann gibt es das Premium-Profil, das ist sozusagen irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Plus-Version von LinkedIn. Und dann gibt es den Sales Navigator.
Ja. Also normale hat ja sozusagen jeder. Premium sozusagen empfehlen wir immer, weil du einfach mehr Leute pro Woche hinzufügen kannst. Ne? Das ist ein großer Vorteil. Gerade beim Netzwerkaufbau, da kannst du einfach mehr Leute in der Suche sehen und auch hinzufügen. Dafür lohnt es sich. Ansonsten, glaube ich, gibt es nicht mal so große Vorteile. Also kriegst nicht magisch mehr Reichweite oder so. Nee. Sales Navigator aus meiner Sicht total overrated. Ne? Also ich glaube, dass LinkedIn einfach einen geilen Namen gefunden hat dafür. Ne? Das hört sich einfach mega cool an. Selbst irgendwie immer wieder damit rumgespielt, aber selten bei einem Kunden den Case gab, wo wir gesagt haben, das brauchen wir jetzt unbedingt. Und dann, keine Ahnung, du schreibst Leute an, die auch eiskalt sind. Ne? Also du musst dann auch irgendwie so Management machen. Du hast ja noch eine ganz andere Inbox da als deine persönliche Inbox und so. Das ist gar nicht so richtig integriert. Und keine Ahnung, wenn man jetzt Vertriebler ist auf Corporate-Level und an Konzerne mit 10.000 Mitarbeitern will, dann glaube ich, kann man darüber nachdenken. Aber ansonsten ist es aus meiner Sicht irgendwie viel zu teuer und ja, wenig Inbound-Potenzial,
Ja, sehe ich genauso, ehrlicherweise. Deswegen, ich habe auch einen Premium-Account, aber den Sales Navigator, den habe ich immer einmal im Jahr für 2 Monate und dann wieder aus.
Ja, also hat mich auch keiner reinverkauft. Wie gesagt, wir haben das auch immer für Kundinnen und Kunden immer wie getestet, hat mich nie so richtig abgeholt. Insofern Premium immer Empfehlung. Sag den Leuten, dann hol dir lieber noch ein gutes Funnel-Tool dahinter und vielleicht noch ein E-Mail-Marketing-Tool, hast du deutlich mehr und ist sogar noch günstiger als der Sales Navigator, als du das irgendwie da dir dahinter klatscht. Ne?
Ja, sensationell. Sag mal, Robert, wo kann man dich eigentlich erreichen, wenn jetzt die Zuhörer vor allem mit dir was zusammen machen wollen?
Gerne
LinkedIn. Dich kontaktieren wollen.
Ja, ja, einfach eine Nachricht rüberschießen, das ist am einfachsten. Ansonsten gerne bei YouTube vorbeischauen, Robert Heinicke, oder auf leadersmedia.de gehen. Überall, ja, habe ich das im Blick. Na? Und genau, wenn ihr auf meine Webseite geht, leadersmedia.de, da kündigen wir auch immer unseren nächsten LinkedIn-Workshop an. Der ist komplett kostenfrei. So in 2 Stunden zeigen wir den Leuten immer unsere aktuellste Content-Strategie und auch vor allem, wie man einen Sales-Funnel baut. Also das ist immer unsere Empfehlung, bevor man auch mit uns spricht, sich das einfach mal anzugucken, weil wir da ja, so 5 Jahre LinkedIn-Marketing reingepackt haben. Und da eigentlich die Leute dann ganz gut wissen, ob die Strategie für sie passt oder nicht.
Ja, ist echt eine gute Vorselektion auch für die Leute selber.
Voll, voll.
Muss man nicht in den Sales Call hüpfen, sondern kann man direkt da voll entscheiden.
Voll.
Ist schon praktisch. Lass uns noch ganz kurz die Rapid Fire Questions machen, bevor wir dann zu Ende sind. Aber die Rapid Fire Questions sind immer sehr lustig. Genau, da sind auch vielleicht ein paar Sachen dabei, die wir schon beantwortet haben.
Ja.
Aber es geht darum, einfach so kurz. Muss nicht so kurz wie möglich antworten, aber 1-2 Sätze, das passt schon.
Ja.
Profil oder Unternehmensseite, was bringt mehr Reichweite?
LinkedIn-Profil auf jeden Fall, Firmenseite kann man liegen lassen.
Okay. Textpost, Bild oder Video, was funktioniert bei dir am besten?
Sogar nachgewiesen. Ich kann mich, glaube ich, sogar auf Daten an dieser Stelle sozusagen verweisen, dass wirklich der klassische Text-Bild-Post immer noch am meisten Reichweite im Durchschnitt bekommt. Video war ein Ausreißer dieses Jahr, wurde dann aber auch wieder eingestellt. Insofern Text-Bild-Post mit persönlichem Bild funktioniert am besten.
Ah, sensationell. Ein Hashtag oder 5 auf LinkedIn?
Gar kein Hashtag. Ja.
Gar kein Hashtag?
Es gibt ja immer wieder die Diskussion darüber. Ich glaube, keine Ahnung, vor ein paar Monaten war das erste Mal, war wirklich klar, dass es gar nichts bringt. Ne? Also darf jeder machen, der irgendwie verheiratet ist mit Hashtags, darf gerne sozusagen das nutzen, aber darf da keine Wunder erwarten, dass da was groß passiert. Ne?
Ja. Genau. LinkedIn Premium, must have oder nice to have?
Aus meiner Sicht must have, wenn man die Plattform wirklich professionell betreiben will. Na, ich glaube, ich sehe es immer als Investition. Wenn man einfach schnell einen Netzwerkaufbau hinbekommen will, dann sollte man es haben. Wenn man das nicht hat, dann beziehungsweise nicht die Ambition hat, dann braucht man es nicht.
Und hier noch ein kleiner Mini-Hack dazu. Wenn ihr zu zweit seid, also 2 Geschäftspartner, gibt es das LinkedIn Premium Duo. Da kann man auch ein bisschen sparen. Und da kann man den zweiten Partner quasi mit reinholen auf seinem eigenen Tarif und zahlt dann, 20-30% nochmal weniger.
Das hört sich wirklich komplex an, ja.
Ja, ist auch nicht. Diese Einladenfunktion ist natürlich typischerweise wie bei LinkedIn nirgendwo zu finden. Ich musste ChatGPT verwenden, um diesen Button zu finden. Ja, Wahnsinn. Dein geheimer LinkedIn-Hack?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube, ich würde sagen, wenn ich so drauf gucke, einen klaren nächsten Schritt zu haben von LinkedIn runter. Hört sich ein bisschen simpel sozusagen an, aber ich sehe, jede Woche gucke ich mir, 10, 20, 30, 40, 50 LinkedIn-Profile an und ich habe immer diese Brille auf, ich würde gerne bei der Person kaufen. Und bei den meisten Leuten könnte ich nicht mal kaufen, wenn ich wollte.
Ja.
Also wirklich auf seinem LinkedIn-Profil einen klaren nächsten Schritt sein, kann Telefonat sein, kann Leadmagnet sein, kann Webinar sein, aber dass man wirklich einen klaren nächsten Schritt definiert, was die Leute machen können.
Ja. Was nervt dich am meisten auf LinkedIn?
Boah, das sind die gute Fragen. Nervt mich. Die Nachrichten sind es auf jeden Fall nicht. Na, da bin ich mittlerweile entspannt geworden.
Ja.
Content sozusagen bin ich nicht der größte Konsument. Vielleicht darüber, dass so viel philosophiert darüber wird, ob es das nächste Facebook wird oder nicht. Da denke ich mir, viele Leute sind so sehr in den Content und in die Entwicklung der Plattform so invested. Na, ich glaube, man sollte ein bisschen emotionsloser auch daran gehen. Es ist ein Marketingkanal, es ist ein Leadkanal, es ist jetzt nicht dein Leben. Na, dass man da sich ein bisschen tief durchatmen kann und ja, sich einfach auf einen guten Job konzentrieren kann.
Ja, finde ich auch. Wie viele LinkedIn-Posts pro Woche sind optimal?
Aus meiner Sicht, wenn man startet, maximal 2 oder 3, lieber mehr Zeit dafür nehmen, statt mehr zu posten. Lieber mal ein Copywriting-Buch sich irgendwie zu bestellen und wissen, wie eine Headline funktioniert oder ein Storytelling-Buch sich zu schnappen. Wir haben zum Beispiel gerade so einen Viral Hook Custom GPT gebaut, der sehr gern genutzt wird. Das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber lieber ein bisschen weniger Posts machen und die richtig gut als 5 bis 7 Mal pro Woche.
Ja, sehr cool. Besser morgens oder abends posten auf LinkedIn?
Auf jeden Fall morgens. Unsere Empfehlung ist immer 9 oder spätestens 11 Uhr, also immer vormittags. Da sind die meisten User auf der Plattform. Nachmittags sozusagen sind die Leute dann im Feierabend oder unterwegs. Auch Wochenende kann man natürlich mal Glück haben, aber erfahrungsgemäß, wenn man so zwischen 9 und 11 Uhr postet, beste Zeit.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Welcher LinkedIn-Mythos stimmt wirklich?
Was gibt's denn da so? Was rankt denn da so?
Weiß nicht, das ist das erste, der Link im Post wird abgestraft.
Der stimmt wirklich. Da gibt's ja wirklich noch Diskussionen drüber, ne? Das sollte immer wieder sagen, ja, ist nicht so, wenn ich einen Link in den Post packe. Auch da sozusagen das auf der Meta-Ebene zu verstehen, wenn LinkedIn das nicht bestrafen würde, würden den dauernd Nutzer abhauen von der Plattform. Und LinkedIn wird bezahlt dafür, dass die Leute auf der Plattform sind. Insofern sozusagen einfach den Link in die Kommentare packen und keine abgestraften Posts posten.
Ja, sehr gut. Welcher LinkedIn-Mythos ist totaler Quatsch?
Ich glaube, das mit den Hashtags. Ne? Ich glaube, Hashtags und Social Selling Index, ne? Das sind meine Favorites.
Social Selling Index?
Wirklich, wie viele Leute sich darum noch Gedanken machen, wo ihr Social Selling Index steht.
Und ich ihnen dann immer liebevoll im LinkedIn-Profil.
Wirklich. Und ich Leuten dann liebevoll erkläre, dass das keinerlei Relevanz für ihr LinkedIn-Spiel hat. Ne? Aber ja, ich glaube, der ist wirklich, ja, ist wirklich ein Mythos.
Ne? Okay. Welche Verbindungsanfrage auf LinkedIn funktioniert besser, mit oder ohne persönliche Nachricht?
Aus, glaube ich, tausenden von Verbindungen, die wir gemacht haben, auf jeden Fall ohne Nachricht. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach eine Relevanz darstellt durch das Profil, dass die Leute verstehen, warum man sich vernetzt, das ist wichtig. Aber selbst kann man mal sein eigenes Verhalten, glaube ich, auch ein bisschen beobachten. Wenn ich eine Anfrage mit Nachricht bekomme, dann beäuge ich die immer super kritisch, ob das Copy-Paste ist oder nicht. Ne? Und lasse die dann auch erstmal da so hängen. Wenn jemand ohne anstellt, winke ich den sofort durch. Ne? Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Und am Ende hast du ja auch eine riesen Zeitersparnis, wenn du es ohne Nachricht machst.
Ne? Ja, voll, hundertprozentig. Karussell, LinkedIn-Posts, top oder flop?
Auf jeden Fall top. Ne? Auf jeden Fall einer der Winner der letzten 6 Monate. Ne? Muss man ein bisschen Zeit reinstecken, ist natürlich nicht. Dann gibt es immer so Spezies, die machen dann irgendwie total den mittelmäßigen Job bei so einem Karussell-Post und sind so, Robert, Karussell funktioniert gar nicht. Da muss schon eine Story und eine Tiefe drin sein. Wenn man das aber hinbekommt, bei uns ist fast immer der Garant für 6.000 bis 10.000 Ansichten. Ne? Und das ist schon cool.
Das ist schon cool, auf jeden Fall.
Das ist wirklich cool. Ne?
LinkedIn-Ads, overrated oder underrated?
Aus meiner Sicht overrated. Nach einer halben Million, die wir selbst investiert haben, ja, kann ich sagen, overrated.
Ja, ja, sehe ich auch so. Wie lang darf ein LinkedIn-Post maximal sein?
Ich habe immer so ein Augenmaß, glaube ich. Ich würde mal sagen, es müssten so ungefähr 1000 Zeichen sein, 800 Zeichen oder so sein. Es gibt wirklich, habe ich das Gefühl, vielleicht darf es auch nur so ein Bildschirm irgendwie ausfüllen, ne? Dass man so guckt, wenn, sobald man irgendwie so ein bisschen mehr scrollen muss und so, weiß ich schon, der ist drüber. Und natürlich viele Absätze machen, maximal irgendwie 2 bis 3 Sätze pro sozusagen Absatz und dann wieder Leerzeichen machen, das glaube ich wichtig, dass halt lesbar ist.
Ne? Ja, weißt du eigentlich, warum, gibt es eigentlich einen Grund, warum LinkedIn so in ihrem eigenen Editor so unfassbar fies sind, dass du nichts formatieren kannst, also gar nichts. Und dann musst du extern reingehen in LinkedIn Formatter, whatever. Mal kannst du deine Bullet Points machen, so, und dann kommst du wieder zurück. Also, why?
Ja, gute Frage. Da könnten sie ein bisschen mehr Spielraum haben. Vielleicht ist ein bisschen Ästhetik. Ne? Da sitzt jemand und sagt so, wir wollen nur das haben, nichts anderes. Aber gut, dass es da zumindest ein paar externe Lösungen gibt.
Ja. Er hat auf jeden Fall 2005 angerufen und hat gesagt, hier ist der Editor für euch.
Viel Spaß damit.
Die Lizenz hat so viel gekostet, die müssen wir für immer behalten. Deine Lieblings-LinkedIn-Analytics-KPI?
Ich glaube, Impressions 90 Tage. Ja. Das ist so die Kernkennzahl, die wir uns alle angucken, weil was kann man sich angucken? 7 Tage, 28 Tage ist, glaube ich, immer zu volatil. 90 Tage kann man schon relativ viel sagen. Ein Jahr ist dann natürlich irgendwie ganz cool, aber da tut sie auch viel. Wir optimieren auch, das kann auch jeder mitnehmen, auf 100.000 Impressions in 90 Tagen. Das versuchen wir immer mindestens mit unseren Kunden hinzubekommen, weil wir jetzt sagen, wenn du einen Funnel füllen willst, musst du schon Leute erreichen. Und viele sind halt wirklich so bei 20, 30, 40.000 Impressions in 90 Tagen. Klar hat man dann auch immer wieder Leute, die 200 oder 300.000 Impressions haben, aber trotzdem keine Leads haben. Da kommt dann halt der Sales Funnel ins Spiel. Ne? Ja. Aber die 100.000 kann man auf jeden Fall mal mitnehmen.
Ja. Hast du gemerkt, dass es einen Unterschied gibt, wenn jemand sehr konstant postet, also jeden Mittwoch, und dann jemand, der nur immer unregelmäßig postet, mal 4 Wochen am Stück, dann mal wieder 1 Monat nicht?
Nee. Also, ich glaube, ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin aus meinem Team, die postet alle 2 Wochen und ist immer ein viraler Hit, ne?
Geil.
Weil einfach der Post mega gut ist, ne? Und ich glaube, die Qualität schlägt heute alles. Ist ja bei YouTube
Okay.
nicht anders, ne? Wenn Mr.
Ja.
Beast alle 3 Monate ein YouTube-Video veröffentlichen würde,
Ja,
würde
stimmt
es
schon.
immer überdurchschnittlich geben. Auf der anderen Seite gibt es das Gegenargument. Es gibt zum Beispiel andere YouTuber, die posten jeden Tag und kumuliert kommen die genauso auf so viele Views wie das eine Mr. Beast-Video. Ne? Ich glaube, beides funktioniert, aber beide Male ist die Qualität darüber, wie weit es fliegt. Ne?
Ja, super.
Dadurch ist aber der Algorithmus auch recht demokratisch, ne? Und das versuche ich den
Ja.
Leuten auch mitzugeben. Guck mal, ich habe irgendwie 33.000 Follower. Auch ich muss für 100 Likes kämpfen, wie jemand, der 500 Follower hat. Ne? Und
Ja.
das ist vielen Leuten nicht klar, weil viele Leute immer noch denken, dass es an die LinkedIn-Kontakte irgendwie geknüpft ist. Aber ist halt überhaupt nicht. Ne?
Es ist ja mittlerweile bei keinem Algorithmus mehr, ne? Weder bei Instagram, bei YouTube, das haben die
Selbst
alle
bei
rausgekickt.
YouTube, ey, bei YouTube haben sie es wirklich schleichend, die
Yep.
Leute, die es über Jahre aufgebaut haben, ihre
Yep.
Reichweite geraubt. Wenn ich mir so Gary Vaynerchuk angucke, dass er noch
Ja.
10.000 Views auf seine Videos kriegt, da würde ich an seiner Stelle, würde da heulen. Ne?
Ja,
Ja.
das ist richtig krass. Also bei YouTube, und du bist ja auch da auch tief im Game drin, die Followerzahl hat nur eine Aussagekraft darüber, wie viele Leute dir jetzt zutrauen, dass der Kanal wertvoll ist. Und
Ist ein guter, cool.
das bedeutet Trust, that's it, aber das bedeutet nichts über Views. Ey, wir haben Shorts, die haben so viele Views. Pff. Also wir machen richtig viele Views auch auf YouTube. Also das ist richtig
Und
geil.
das glaube ich, da, also es ist fair, dass alles demokratischer geworden ist, aber die Leute, die es lange gemacht haben, ist
Ja.
halt wirklich der Mittelfinger. Ne? So,
Es
ja,
ist
fick dich.
wie mit den Facebook-Seiten, die unter
Ja.
Facebook-Unternehmensseiten, wo die
Ja.
Leute richtig hart investiert haben und dann so einfach innerhalb von 3 Jahren einfach wertlos geworden
Ja,
sind.
wirklich so auf
Boah.
ein Zehntel. Ich weiß noch, gab es einen krassen Drop irgendwie so, wo
Ja.
Leute 200.000 Impressions hatten und dann irgendwie auf 20.000 runter.
Ja.
Und wenn du nicht boostest, dann kriegst du sowieso gar nichts mehr. Na, ja.
So krass.
Das ist wirklich
So
krass.
krass. Was ist wichtiger auf LinkedIn? Kommentare sammeln oder Shares, um
Das ist eine
Views
gute
zu bekommen?
Diskussion. Ja, ich weiß, dass auf jeden Fall ein Kommentar so viel wert ist wie 10 Likes. Ja, das muss man auch mal gehört haben, dass Kommentare wirklich die Kennzahl ist, dass halt der Call to Action oder die Frage auch sozusagen entscheidet darüber, ob die Leute da kommentieren oder nicht. Shares ist, glaube ich, ein bisschen mehr wert als ein Kommentar noch. Ist aus meiner Sicht aber auch die schwierigste Kennzahl zu beeinflussen. Also wir haben immer wieder so Experimente gemacht und versucht, wir optimieren mal auf Shares. Da bricht man sich wirklich einen ab. Ne?
Ja, das glaube ich. Was würdest du lieber haben auf LinkedIn? 1000 Follower mit wenig Interaktion oder 300 echte Fans?
Jeden Fall 300 echte Fans.
Ja?
Und ich glaube, das ist auch, ja, was viele Leute so ein bisschen missverstehen, dass sie versuchen, irgendwie so schnell zu wachsen und so viele Leute zu erreichen und dass aber wirklich dann doch schon die Intensität auch entscheidend ist, ne? Weil der Trust ist das, wo die Leute dann am Ende kaufen oder nicht. Ne?
Ja. Was hältst du von LinkedIn-Gruppen?
Gibt es die noch?
Genau das. Ich dachte auch gerade so, was meinst du damit,
Ja, wirklich.
LinkedIn-Gruppen?
Früher gab es die ab und zu mal wieder im
Ja,
Feed irgendwie so, aber habe ich seit
ja.
ewig
Ich
nicht
glaube, die sind
gesehen. Ja.
in der Irrelevanz verschwunden. Ne?
Wirklich komplett.
Wer ist dein LinkedIn-Vorbild?
Also, wen ich mir gerne angucke, ist zum Beispiel Jasmine Alec. Ist einer in dem Bereich, in dem LinkedIn-Bereich, den Content-Bereich, der einen unglaublich guten Job macht, aus meiner Sicht. Hatte den selbst schon zweimal im Podcast. Und habe sozusagen seine internationalen Tipps zu LinkedIn mir angehört und zugehört. Aber ich versuche eigentlich immer, und das versuche ich auch unseren Kunden mitzugeben, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Weil ich glaube, immer die Gefahr, sobald man irgendwie ein Vorbild oder so hat, ist, versucht man dem irgendwie nachzueifern und
Ja.
irgendwie Sachen da irgendwie aufgreift, sodass ich ab und zu mir irgendwie anhöre, vielleicht alle halbe Jahr mal so, was für ihn funktioniert oder auch nicht funktioniert. Aber dass ich versuche, mich auf mein Spiel zu konzentrieren, weil dann entstehen irgendwie coole Ideen, die dann auch andere Leute nachmachen. Ja.
Ja, voll, 100%. Wo liegt auf LinkedIn aktuell der größte Hebel für Reichweite?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall im Growth Content, dass man Ausschau danach hält, welche Formate gut bei einem funktionieren. Ich würde halt wirklich mal 3 Monate posten und dann gucken, welche Posts haben überdurchschnittlich viel Reichweite bekommen und das dann zu reproduzieren. Ich war zum Beispiel in einem Podcast, da hat die Hostin sozusagen gesagt, dass sie immer so Buchzusammenfassungen gemacht hat auf LinkedIn, ein Bild von einem Buch und alle 2 Wochen sowieso ein Buch liest, na, und das einmal gemacht hat und irgendwie, keine Ahnung, 20, 30.000 Impressions gemacht hat. Und ich meine so, ja, das musst du jetzt bestenfalls alle 2 Wochen machen, wenn du eh die Bücher
Ja.
liest. Ne? Und sie so, ah, das ist smart. Ne? Und manchmal ist
Ja.
das so offensichtlich, wenn man das gefunden hat, dass man das halt dann wieder reproduziert und sei es auch nur einmal pro Monat, aber dass man so sein Growth-Format findet.
Ja. Ja. Wir haben zum Glück nur noch ein paar Fragen, aber sind auf jeden Fall sehr lustig, die noch kommen.
Sehr gut.
Hast du schon mal etwas auf LinkedIn gepostet und es sofort bereut?
Ich hatte immer wieder so Fingerspitzen-Posts, habe ich das Gefühl. Ich könnte nicht sagen, welches waren, aber ich hatte immer wieder, auch gerade Malte aus meinem Team sozusagen, der macht den Content maßgeblich. Und ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen disconnected ist, dann schreibt man auch anders. Ja? Und er hat immer wieder auch so Winkel und so Posts geschrieben, wo ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich das so schreiben würde.
Ja? Ja, ja, ja.
Zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, ein Post war zum Beispiel, ich habe gar keinen Bock auf unser Sales-Team. Ja? Und ich war so, boah, ich glaube, ich würde das nicht so in dieser Härte formulieren. Der ist dann auch dann noch, Gott sei Dank, viral gegangen. Und neulich hat er irgendwie geschrieben, das war ganz, ich war in Mabea. Ne? Und der Post war auch ein bisschen tiefer gehend. Aber die Headline war irgendwie, ich habe mich lange nicht mehr so arm gefühlt. Ne?
Oh, fuck, ja.
Ja, ja. Und dann in der Story habe ich es halt begründet, so, ja, materieller Status ist nicht alles, bla, 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 bla. Was da in den Kommentaren los war, konntest du dir nicht ausmalen. Ne? Call to Action war auch irgendwie, wann hast du dich das letzte Mal arm gefühlt? Und was die Leute an Argumenten herbeigezogen haben, ja. Also ich war wirklich so, oh Mann, das gesamte Gutmenschentum war unter meinem Beitrag versammelt. Ja. Und da war ich so, unangenehm. Ich musste dann wirklich irgendwann den Call to Action auch ändern. Ne? Ich habe dann geändert, so, welche Stadt hat dich das letzte Mal inspiriert? Weil ich war so, es artet hier ein bisschen aus. Ne?
Da habe ich noch eine spannende Frage zum Thema Bearbeiten. Wenn ich auf LinkedIn etwas poste und es dann innerhalb der ersten 10 Minuten nochmal bearbeite, weil ich Fehler gemacht habe.
Die Reichweite.
Killt.
Ne? Ja. Ja.
Danke.
Rechtschreibfehler aushalten. Ja.
Ja, einfach. Das können ja die Leute behalten, die finden. Ja. Das ist ganz geil. Können sie mit nach Hause nehmen und sich an die Wand hängen. Das ist ganz cool. Text-Emojis? Yes or no? Auf LinkedIn?
Sparsam, würde ich sagen. Ja. Ich nehme mal einen für die Headline und vielleicht 2, 3 im Text, aber manche übertreiben es dann auch. Also ich würde da immer mit sparsam umgehen.
Welche Branche welche Branche unterschätzt LinkedIn am meisten?
Aber witzigerweise haben wir zum Beispiel einen Kunden aus der Baubranche jetzt gerade. Und da steht es noch so ein bisschen aus, wie gut das funktioniert. Ja, aber haben das auch eben sehr klar kommuniziert. Aber er hat auch gesagt, sein Argument ist, dass er per Telefon und per E-Mail nicht mehr an seine Ansprechpartner rankommt, weil die alle kein Telefon mehr haben irgendwie in den Konzernen. Und jetzt sozusagen über LinkedIn an seine Zielgruppen als Bauunternehmen wieder rankommt. Ja. Und das fand ich halt super spannend. Und dann sozusagen, dass du da natürlich Sales Cycles hast, wenn es um Millionenprojekte geht, ein bisschen länger.
Ja, klar.
Aber hat jetzt schon die ersten Projekte darüber abgegeben. Und das war für mich spannend, dass gerade auch so konservative Branchen irgendwie da eine Chance haben, solange sie prüfen, dass die Zielgruppe auf LinkedIn unterwegs ist.
Ja, ja. Ja, richtig cool. Voice-Nachrichten auf LinkedIn, top oder flop?
Oh, ganz unangenehm. Also ich finde die, also ich habe lange sozusagen auch mit jemandem mal diskutiert, woran es eigentlich liegt. Aus meiner Sicht ist das Problem, dass Voice-Nachrichten ein sehr intimes Format sind. Also mit Freunden und mit Familie sofort Voice-Nachrichten. Mit fremden Menschen auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn mir das jemand schickt, antworte ich sofort, Bro, ich höre mir keine Sprachnachrichten an, schreib mir die Nachricht einfach, dann lese ich es mir durch, aber ich höre mir nicht irgendwie eine Minute irgendwas an. Ne? Und das verstehen die Leute auch immer und dann gibt es immer Leute rüber, ich schicke immer Sprachnachrichten, funktioniert super, mach es. Ne? Ich bin da absolut kein Fan von. Ja.
Lieber selber Content schreiben auf LinkedIn oder den Content outsourcen?
Ich glaube, ich würde es zweiphasig machen. Ne? Also ich würde es immer das Spiel einmal selber verstehen, weil da gibt es auch einfach viele Leute, die so gerippt wurden. Ne?
Ja.
Einfach so, ja, wir schreiben Content für dich und dann kriegt ihr so 5 Likes und du hast dann 6 Monate irgendwie, keine Ahnung, jeden Monat 2000 Euro investiert. Ist halt nicht so geil. Sodass wir halt immer sagen, hey, mach das mal 3 Monate selber und dann such dir jemanden in-house, den du irgendwie ausbildest. Ne? Werkstudenten, irgendwie eine VA oder so. Und so habe ich das jetzt auch gemacht. Jemand aus meinem Team, Malte, interviewt mich einmal pro Monat. Ne? Da entstehen alle Ideen, alle Headlines, alle Themen. Er formuliert es dann aus. Ich schaue nochmal drüber. Fertig. Ne?
Mega
und das würde ich machen.
Ja. Mega wertvoller Tipp hier an der Stelle. Also wirklich, wahrscheinlich.
Ja.
Die meisten, die da draußen richtig strugglen mit Content und immer die ganze Zeit zwischen den Content-Plattformen und Tools hin und her wechseln, ist das der wertvollste Weg.
Und Empfehlung da auch für Scribe, ne? Cooles Tool, was nochmal hilft beim Ausformulieren und beim Vorplanen. Ne? Es gibt ja immer noch Leute, die den Content nicht mal vorplanen. Also das ist dann auch immer noch verrückt. Wir machen echt immer den Monat immer fertig und dann hat man Ruhe. Ne?
Ja, mega. Robert, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für die ganzen Fragen. Ich habe dich da am Ende auch nochmal richtig hart gelöchert mit Fragen, aber ich glaube, da ist nochmal richtig viel Value rausgekommen. Deswegen vielen lieben Dank für deine Zeit und auch, dass du da nichts versteckt hast von deinen Inhalten und einfach voll rausgehauen hast. Deswegen mein Appell nochmal an alle, die zuhören natürlich, also kontaktiert den Robert, wenn ihr dabei LinkedIn Hilfe braucht. Und genau, folgt ihm gerne auf LinkedIn auch und abonniert seinen YouTube-Kanal. Bleibt natürlich auch gerne auch bei uns, abonniert unseren YouTube-Kanal und connectet euch mit uns und lasst da auch einen Kommentar gerne hier, wir freuen uns da immer drüber. Und wie gesagt, das ist schon wertvoll, ja, weil, wie gesagt, deswegen habe ich auch so ein paar stichlige Fragen gefragt, so mit dem Mythos und sowas. Weil es gibt halt, LinkedIn ist halt dann doch auch anders als die anderen Plattformen, ja, und funktioniert einfach anders. Und wenn man, und deswegen funktioniert es auch nicht, den gleichen Content auf TikTok oder auf LinkedIn hochzuladen, funktioniert halt nicht, ja. Eine von den Plattformen, für die der Content nativ gemacht wurde, wird gut funktionieren, aber die anderen nicht. Ja. Und deswegen ist es so cool, wenn man da Experten einfach mal sprechen kann.
Vielen Dank dir für die sensationelle Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also alle Leute, ja, die zugehört haben, ne? Unbedingt den Podcast abonnieren. Na, vielen, vielen Dank dir.
Ja, super, danke.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.